die Demonstration des Geistes und der Kraft. Und heute wollen wir Demonstranten werden, dass die Kraft Gottes sich in unserem Leben manifestiert. Und wie das passiert und wie das geschieht, ganz kurze Einführung dann dazu. Aber zuerst einmal, ich lade euch ein für Mittwoch. Gott offenbart sich schrittweise. Ich habe gestern gute Gedanken gehabt, die möchte ich dir noch empfehlen zum Nachhören. Das paulinische Evangelium. Paulus hat das Evangelium fortgeführt, weitergeführt, in die Tiefe geführt, ja, und uns Jesus neu, ganz neu präsentiert. Das müsst ihr hören. Ich empfehle es euch ganz besonders oder im Internet nachhören, wie auch immer. So, Gott schreibt Geschichte, war das Thema gestern. Heute über die Demonstration und Mittwoch, wie Gott sich offenbart, schrittweise. Weißt du, so weit wie du gehst, so weit geht auch Gott mit dir. Wenn du nur 10 Zentimeter gehst, Gott geht auch nur 10 Zentimeter mit dir. Aber wenn du 7 Meilen Schritte machst, Risiko eingehst, ich sag dir eines, Gott geht mit 7 Meilen voran. Es hängt von unserer Hingabe, von unserer Liebe ab und wie wir auffassen, wie wir reagieren, wie viel Auffassungsvermögen wir haben. Nach unserem Fassungsvermögen gibt Gott die Gnaden. Wenn du nur ein kleines Schälchen hast, du kriegst nur ein kleines Schälchen Gnade. Aber bring ganze Schubkarre. Und Gott wird dich mächtig segnen. So. Am Freitag wird das Thema sein, was hat Gott noch mit uns vor? Einige haben heute Geburtstag oder die Woche Geburtstag gehabt. Gott möge sie segnen. Und manchmal fragen wir uns, man wird immer älter, was hat Gott noch mit uns vor? Zum alten Eisen? Auf dem Schrottplatz? Oder wo will der liebe Gott uns noch hinbringen? Was hat er noch mit meinem Leben vor? Du, dein Leben fängt erst an. Mit 60 fängt das Leben an. Mit 70, es geht aufwärts. Oder mit 80, da denke ich noch an diesen Kaleb. Ich bin 80 Jahre, gib mir dieses Gebirge. Die anderen würden sagen, das ist die Ebene, das Flachland. Nein, das Gebirge, wo man kämpfen, ringen muss. So, was hat Gott noch mit dir vor? Mit deiner Familie, voller Schwierigkeiten, voller Probleme, voller Sorgen, voller Kummer. Was hat Gott noch mit den ganzen Dingen vor, mit uns? Samstag wird das Thema sein, mit Jesus auf dem Wasser gehen. Wasser ist in der Mythologie ein Bild für, oder in der Traumwelt, in Traumdeutung, ist einfach für Probleme. Wenn du vom Wasser träumst, hast du Probleme irgendwo. Verstehst du? Und mit Jesus sollst du nicht unter Wasser gehen, sondern über dem Wasser gehen, über die Probleme stehen. Steig aus mit Jesus. Nicht, dass du selber was tust, sondern erst wenn der Herr dich ruft, komm her zu mir, dann solltest du einen Schritt über den Bord wagen. Sonst gehst unter und weißt nicht, wie tief das Meer ist. Und an manchen Stellen ist das Meer 11.000 Meter tief. Gute Nacht. Dann bist du unten da, bei welchen dunklen Gestalten. Und nächsten Sonntag wird das Thema sein, wie nimmt man das gute Land ein? Und dann Montag, den 11. und 12. August, das ist Dienstag, Montag und Dienstag, jeweils 19 Uhr, wird Elisabeth Syrer sein. So schnell vergeht die Zeit. Und wir freuen uns, dass die Schwester kommt, dass sie uns wieder mal besucht nach langer Zeit. Sie ist sonst woanders unterwegs gewesen. In Israel ist sie viel gewesen. Und ja, weil sie auch ein Herz für Israel hat, weil sie auch eine Jüdin ist. Unterstützt sie dort auch Kinder und ein Waisenheim. Also dort arbeitet sie in Israel. Eine vielbeschäftigte Frau und hat ein gutes Wort. Ich lade dich herzlich ein, einfach das zu hören, was Gott auf ihr Herz legt. Ich habe kein Thema angegeben. Einfach besondere Segnungsgottesdienste werden es sein. Und das brauchen wir. Wir brauchen den Segen Gottes. Gut, ich lade jetzt euch ein zu dieser Botschaft, die Gott auf mein Herz gelegt hat. Ich lese eine Bibelstelle gleich vorne weg. Jeremia 33,3, ganz leicht zu merken, 3,3,3. Jeremia 33,3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Eigentlich in einer anderen Stelle heißt, mach deinen Mund weit auf. Also, dass du richtig alles gleich schluckst und alles gleich aufnimmst. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Also, lass dich überraschen von Gott. Unser Gott hat unheimlich viel in seinem Angebot, in seiner Tasche mitgebracht für dich heute. Unser Gott ist kein armer Gott. Unser Gott ist kein schwacher Gott. Unser Gott ist kein kleiner Gott. Er hat so viel im Angebot. Er sagt, mein ist Gold und Silber. Verstehst? Ihm gehört das ganze Universum. Heute geht es mir um die Erkenntnis des Herrn, dass du Gott erkennst. Was ist Gott? Was habe ich in Gott? Was habe ich in Christus? Was habe ich im Heiligen Geist? Hör dir die Predigt von gestern noch an. Weißt du, dass du deinen Horizont sprengst, ein bisschen, dass du deinen Horizont erweiterst. Gott hat sehr viel im Angebot. Und je mehr du Gott erkennst und Gott verstehst und Gott begreifst, desto mehr hast du von ihm. Wenn du nicht Gottes Katalog hast, hier das Wort Gottes, die Angebote, die er da hat, so abgebildet oder in den Gottesdiensten, was du hörst, was Gott alles anzubieten hat. Gott ist ein reicher Gott. Dann weißt du gar nicht. Gott ist kein Theoretiker. Er ist ein sehr praktischer Gott. Denk nur an die Schöpfung, das ist alles so wunderbar und praktisch eingerichtet, alles so praktisch angelegt, eins greift ins andere. Und Gott hat in seinem Angebot so viel anzuwählen von seiner Herrlichkeit. Weißt, und das, was nicht funktioniert, und ich möchte dir ein paar große Wahrheiten heute Morgen auch weitergeben, die Gott mir so geschenkt hat in den letzten Tagen, was nicht funktioniert, ist auch nicht gefragt. Weißt du, Gott hat nur Gutes im Angebot. Nur Dinge, die funktionieren. Und was nicht funktioniert, das ist vom Teufel. Er ist der Quertreiber, der alles blockiert. Und das ist nicht von Gott befohlen dann. Das wird auch nicht gesucht und nicht gefragt und das interessiert auch niemand. Aber was man von Gott weiß, das wissen alle Menschen. Römer 1, ich lese weiter. Nämlich, wir wollen die Kraft Gottes kennenlernen. Wo und wie wirkt die Macht Gottes und wie offenbart sich die Herrlichkeit Gottes? In Römer 1, Vers 19, das hat nichts mit Schwule zu tun heute oder Lesben. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, unter allen Menschen. Unter Süchtigen, Gefangenen, Freien, fröhlichen, traurigen Menschen. Was man von Gott weiß, ist ihnen bekannt, ist ihnen offenbar. Alle Menschen wissen was von Gott. Glaub ich das? In 10.000 Meter Höhe, wenn da das Flugzeug rappelt, dann fangen sie alle zu beten. Ob jetzt zum Buddha ist oder zum Allah ist oder zu Jesus ist oder zum Teufel ist. Verstehst? Alle beten irgendwo. Der Mensch weiß, beten, das ist der Schlüssel, das ist der Weg. Denn Gott hat sich ihnen offenbart und Gott spricht zu jedem Menschen zwei- oder dreimal ganz besonders. Zu jedem Menschen, der hier über diesen Planeten Erde geht. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sich keiner entschuldigen kann. Jeder weiß von Gott Bescheid, der muss nur in den Wald gehen. Der muss nur am See kommen, gehen. Der muss nur über den Acker laufen. Der muss nur auf den Balkon rausgehen und gucken, wie das alles wächst und gedeiht. Da musst du die Augen aufmachen. Sei der Schöpfung, wird das unsichtbare Wesen Gottes, seine ewige Kraft, seine Gottheit gesehen. Also du musst nicht einmal unbedingt in die Versammlung kommen und mich anhören. Du musst nur mal gucken ein bisschen und sehen, das alles hat Gott gemacht. Und soll das alles durch den Urknall entstanden sein? Soll das alles Zufall sein? Das ist Blödsinn. Der weise, mächtige Gott hat es gemacht. Alle göttlichen Kräfte, alle kosmischen Kräfte, universellen Kräfte sind verborgene Kräfte. Und wenn du genau hinguckst, du wie die Natur arbeitet, Frühling, Mai, da schießt alles hoch. Dann im Sommer oder Frühling noch weiter, da blüht, da sind die Kirschbäume weiß, die Äpfelbäume blühen und dann plötzlich setzen sich die Früchte an. Und alles nach ganz normalen, ewigen Gesetzen seit Jahrtausenden schon so. Seine verborgene Kraft ist bekannt. Der Mensch muss nur hingucken, sich nur verinnerlichen. Die meisten Menschen, die denken nur stofflich, materiell, irdisch. Was ich nicht beißen kann, das ist nichts Gutes. Aber Gott lässt alles wachsen. Auch so überfließend, so überschüssig. Weißt du, Dinge, die man gar nicht braucht, auch die hat er gemacht. Es ist seine ewige Kraft. Sie ist überall und alle Zeit gleich. Sie verändert sich nicht, ob du jetzt hier in Deutschland bist oder in Afrika bist oder in Alaska bist oder was weiß ich, irgendwo in Japan. Die Kraft Gottes ist überall gleich. So wie die Sonne. Die Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte. Manchmal bin ich so böse und sage, lieber Gott, warum lässt du die Sonne bei den Ungerechten so scheinen? Ich brauche mehr Sonne. Verstehst du? Aber die kriegen manchmal mehr Sonne als ich und mehr vom Segen, weil Gott hat manchmal Menschen mehr gesegnet, die gar nicht den Segen verdienen, denn Gott arbeitet nach ganz anderen Prinzipien und Gesetzen. Und die muss man entdecken und sehen und erkennen. Kraft Gottes, die wirkt überall gleich, es ist genauso lang, ganz bestimmte Zeiten, Saat und Ernte wird nicht aufhören, alles nach gleichen ehernen Gesetzen. Und überall und alle Zeit wird die Gottheit gesehen. Du sagst ja, wie bitte? Doch. Vater, Sohn und Heiliger Geist wird überall gesehen. Du musst einen Baum angucken und dann siehst du Wurzeln, Stamm und Krone. Trinität. In der Musik, du musst nur ein bisschen Musik hören, Dreiklang. Und weißt du, überall, diese Trinität hat sich überall versteckt. Wenn du den Menschen anguckst, Körper, Seele und Geist. Die Gottheit wird erkannt, wenn man erkennen will. Aber die meisten wollen es nicht, sind zu faul dazu. Machen sich keine Mühe. Nehmen sich gar keine Zeit. Überall wird die Trinität gesehen. Ich könnte jetzt erzählen, Wasser erscheint als Wasser, als Dampf und als Eisbrocken. Gott hat sich überall versteckt. In allem steckt Gott. Diese Dreiheit, diese Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Da ist die Trinität drin. Gestern, heute und morgen. Er schuf alles in drei Zustände. In feste Form, in flüssige Form und in Gasform. Alles. Und da offenbart sich Gott. Die Trinität offenbart sich überall. Deshalb, wer nicht an die Dreieinigkeit glaubt, der hat Gott nicht kapiert, um was es geht. Gott ist eins und doch in drei Weisen. Oder die Farben des Regenbogens sind die drei Grundfarben des Regenbogens. Blau, Rot und Gelb. Gott offenbart sich. Jedes Mal, wenn so ein Regenbogen erscheint, ist ein Zeichen, ich werde keine Sintflut mehr schicken. Seit ewigen Zeiten. Gott offenbart seine Macht in mir, in der Welt und in der Ewigkeit. Überall. Und niemand kann sagen, ich habe nichts von Gott gewusst. Weißt du, jeder Mensch, wenn es an sein Leben geht, am Sterben geht, denkt, und wie geht's jetzt weiter? Auch da, schon allein, wenn der Tod rantritt, Krankheit rantritt an den Menschen, der fragt, und wie geht es jetzt weiter? Die Dreieinigkeit, das sind drei Gesichter Gottes. Es ist doch immer eins und derselbe Gott. Aber drei Offenbarungen, drei Wirkungsweisen, wie er sich offenbart in unserer Welt. Also der Mensch kann wissen, kann verstehen, kann begreifen, wenn er will, dass er da ist. Von der Schöpfung bis zum Turmbau von Babel, da hat er sich offenbart, in mannigfaltiger Art und Weise. Plötzlich haben sich die Leute sich nicht mehr verstanden. Auch das ist eine Offenbarung Gottes und seiner Macht. Die Leute verstehen sich nicht mehr, die gehen auseinander. Die wollen zuerst mal Gott vom Thron runterholen. Ach, wir werden zu ihm kommen, wir bauen einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Und was hat der liebe Gott gemacht? Plötzlich haben sie sich die Zunge verrenkt. Hat einer dem anderen nichts mehr zu sagen gehabt. Dann offenbart sich Gott weiter als Gott des Abrahams, des Gottes Isaaks, als Gott des Jakobs. So sind besondere Zeiten der Offenbarung. Und zuletzt hat er sich durch seinen Sohn Jesus Christus offenbart. Vor Zeiten hat er durch Propheten geredet, durch Engel geredet, durch Menschen geredet, durch irgendwelche Gelehrte geredet. Und zuletzt hat er durch seinen Sohn Jesus Christus geredet. Als Jesus hier auf dieser Erde war, das war das Zeitalter des Sohnes. Hier hat er gezeigt, was Gnade ist, was Liebe ist, was Vergebung ist. Das heutige Zeitalter, das ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Und Gott offenbart sich heute durch den Heiligen Geist, Leute. Durch den Heiligen Geist. Es ist das Zeitalter des Heiligen Geistes, in dem wir sind. Aber zuerst einmal muss ich noch was vorschicken. Während das Zeitalter des Heiligen Geistes ist, dass der Herr seinen Geist ausgegossen hat über das Gläubige, die gläubigen Menschen, über das, die Gerechten, die Gesegneten Gottes, hier offenbart sich Gott und demonstriert seine Macht an seine Kinder durch den Heiligen Geist. Gleichzeitig ist auf dieser Welt der Geist des Antichristen. Und zwar ganz massiv. Ganz massiv. Die Zeit des Teufels ist auch, während die Zeit des Heiligen Geistes ist, ist auch die Zeit Satans, des Antichristen. Die Trübsalzeit. Und dann fragt Johannes, als er die vielen Erlösten sieht, wo kommen die her? Die kommen aus der großen Trübsal und die haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Das ist die Erlösung. So. Hier, in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, du und ich, und viele Christen schon vor uns und vielleicht noch nach uns, da erleben wir die Macht der Demonstration Gottes, wie Gott seine Kinder durchträgt. In dieser antichristlichen, gottlosen, atheistischen Zeit, wir werden durchgetragen, wie die kleinen Babys. Durchgetragen. Wir werden geführt, wir werden bewahrt, wir werden gestärkt. Du, das ist schon gewaltig, diese Demonstration. Ich werde gestärkt. Mitten in der Krise kriege ich neue Kraft. Wie sagt meine Bibel? Die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft, die fahren auf wie Adler, die laufen, werden nicht müde. Das ist ein Geheimnis, wie Gott seine Kinder stärkt. Hier im Zeitalter des Heiligen Geistes, wir werden geheilt und befreit von vielen Dingen, können loslassen. So, das ist die Zeit des Heiligen Geistes. Und deshalb, Alle Sünden werden vergeben, nur die Sünde wieder den Heiligen Geist wird nicht vergeben. Deshalb ist so wichtig, dass du dem Heiligen Geist nicht widerstehst, den Heiligen Geist nicht verfluchst, den Heiligen Geist nicht verdammst. Der Heilige Geist ist ein Geschenk des Himmels. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster senden. Das ist viel besser wie ich, sagt Jesus. Und er wird euch bei euch sein, ewiglich. Es gibt zwei Hauptsünden in dieser Welt. Zwei Hauptsünden. Mehr Sünden gibt es wahrscheinlich nicht. Es gibt auch nur zwei Gebote, die Gott gegeben hat. Nicht die 10 Gebote, die sind für die Juden. Für uns gelten nur zwei Gebote. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deine Nächsten wie dich selbst. Das sind die Gebote, die Jesus uns gegeben hat. Und die 10 Gebote, das sollen die machen. Aber die können die 10 Gebote nicht halten, selbst wenn sie sich noch so anstrengen. Die Gebote haben noch nicht einmal die Erde erreicht. Die Tafeln mit Moses da, was der liebe Gott ihm gegeben hat, da wurden sie schon zerschlagen, weil kein Mensch kann das halten. Und am ersten Gebot haben sie gleich gesündigt und dem goldenen Kalb getanzt. Verstehst? Der Mensch ohne den Heiligen Geist kann die Gebote Gottes nicht erfüllen. Aber es gibt zwei Hauptsünden, die die Segnungen Gottes blockieren, die Heilung blockieren, Befreiung blockieren, die alles blockieren. Zwei Hauptsünden. Und die eine Hauptsünde ist, man hat Gott nicht an erster Stelle. Das ist die Hauptsünde. Man liebt ihn nicht von ganzer Seele, von ganzem Herzen und aus allen seinen Gemütskräften. Und das ist die erste Sünde, die schlimmste Sünde. Wenn du Gott nicht an erster Stelle hast, und die zweite Hauptsünde, halte ich fest, ist Unversöhnlichkeit. Die zweite Hauptsünde ist die Unversöhnlichkeit, der Verstoß gegen das nächste Gebot. Gottes Kraft wirkt bei uns, wenn wir Gott an erster Stelle haben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Und Gott segnet uns, wenn wir versöhnt sind, wenn wir die Versöhnung haben. Und deshalb habe ich gestern auch euch verkündigt, die Botschaft von der Versöhnung hat Paulus mitverkündigt, die Botschaft von der Versöhnung. So wie wir mit unserem Nächsten umgehen, wenn wir da keinen Frieden haben, dann haben wir auch mit Gott keinen Frieden. Gott und der Nächste sind gleich. Gott und dein Nächster sind gleich. Der Unfriede mit dem Nächsten zerstört die Gottesbeziehung, betrübt Gott, betrübt den Heiligen Geist. Deshalb heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist. Hier im Zeitalter des Heiligen Geistes. Unsere Nächsten, wer sind das? Unsere Nächsten, das sind unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Verwandten, unser Partner, unser Geschäftspartner, das sind unsere Nächsten. Unsere Nächsten sind die Menschen, mit denen wir irgendwie in Beziehung sind, zu tun haben. Unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Kollegen, die sind unsere Nächsten. Dein Arbeitskollege, dein Mitschüler. Die Beziehung zum Nächsten ist genauso wichtig wie die Gottesbeziehung. Und meine Botschaft ist die Demonstration der Macht Gottes. Wie offenbart sich Gottes? Die Kraft Gottes, der Geist Gottes, unser Nächsten. Und ich möchte euch eine Wahrheit zeigen, die Gott mir gezeigt hat. Unsere Nächsten sind unsere Experimentierfelder. Der Nächste. Du hast Gott, du glaubst an Gott, liebst Gott, aber der liebe Gott sagt, ich habe nichts davon. Zeig mir, dass es so ist. Hier kannst du beweisen, deinen Glauben, deine Reife an deinem Nächsten, wenn der dich anspuckt, dich zwickt oder böse zu dir ist. Da zeigt sich, was Geisteskind du bist. Weißt du, in Beweisung des Geistes und der Kraft kannst du das alles ertragen, alles erdulden. Die meisten denken nur Gesundheit, Stärke, Heilung. Nein, die Heilung kommt, wenn du die Dinge erträgst, die auf deinem Leben zukommen. Welche Kräfte steuern dein Leben? Wem dienen wir? Was lieben wir? Wer Gott liebt, der liebt auch seine Nächsten. Er kommt da nicht an dem Nächsten vorbei. Denn Gott sagt, schau her, und was ist mit dem? Weißt du, der Nächste ist auch ein Werk Gottes, so wie Gott selber. Du bist ein Werk Gottes und dein Nächster ist auch ein Werk Gottes. Und der Nächste ist auch ein Geschöpf Gottes und ein Kind Gottes, ein Liebling Gottes, für den ist auch Jesus gestorben, dein Nächster. Diese zwei Hauptsünden verhindern die Kraft Gottes in unserem Leben. Wenn Gott nicht an erster Stelle ist und Unversöhnlichkeit, was wir über den Nächsten denken, was wir über ihn sagen, wie wir ihn beurteilen und so weiter, wie wir zu ihm stehen, das bestimmt meine Beziehung zu Gott und bestimmt, wie die Kraft Gottes durch mich wirkt. Die größte Kraft im Universum ist die Liebe. Die Kraft Gottes offenbart sich in Liebe. So, Und da zeigt sich, wie wir zu den Armen stehen, zu den Notleidenden, zu den Kranken, zu den Verletzten, zu den Leidtragenden, zu den Schwachen, zu den Angefochtenen. Da zeigt sich, wie wir zu Gott stehen. In 1. Johannes 4, Vers 20, kannst einrahmen, wenn du willst. In 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand spricht, ich liebe Gott. Wir reden alle so, sind alle solche Schlappmäuler. Wir bekennen öffentlich mit dem Lippenbekenntnis, ich liebe Gott. Oh, Halleluja! Ich liebe Gott. Und jetzt kommt die nächste, zweiter Teil. Verstehst du? Da wird das ganze Gebot zusammengefasst. Und hasst seinen Bruder, seine Schwester, seine Tante, seine Schwiegermutter. Und was weiß ich, wer noch alles, wer da noch in die Quere kommt. Sein Onkel. Und hasst seinen Bruder. Da steht nicht einmal, dass das da gläubig sein muss, sondern einfach der Bruder, Fleisch und Blut. Der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Pah, jetzt haben wir's. Es gibt so viele Lügner in christlichen Kreisen. Die sind ehrlich, die beten. Ich gehe zur Versammlung. Verstehst? Ich gehe zur Versammlung. Die machen sich nur was vor. Bei deinem Nächsten musst du nicht mit allem einverstanden sein. Ich bin auch mit meinen Nächsten nicht mit allem einverstanden. Verstehst du, mit meinen Kindern oder mit meinen Eltern oder was weiß ich? Ich habe gesagt, nein, wenn ich mal frei bin, wenn ich mal selbstständig auf meine Füße stehe, dann mache ich anders. Ich muss nicht das alles übernehmen, was die Nächsten machen, aber ich muss ein ungestörtes Verhältnis zu meinen Nächsten haben. Und zwar in meinem Herzen zuerst einmal. Und wir leben das Leben, was in unserem Herzen passiert. Das Leben Gottes wird in uns ausgelebt. Und hasst seinen Nächsten. Weißt du, Hass siehst du nicht. Oder? Verstehst? Das machst du nicht. Du bist so zahm wie ein Lämmchen. Weißt du, es wird so viel geheuchelt in christlichen Kreisen. Gott vergebe mir, dass ich das so denke. Weißt du, bei deinem Nächsten musst du nicht alles lieben, was der hat. Und alles zulassen und so weiter. Alles gut und ist in Ordnung. Nein. Du musst einfach den Nächsten existieren lassen. Ihm Raum geben. Leb du dein Leben. Ich lebe mein Leben. Du sollst deinem Nächsten Gutes gönnen. Verstehst? Das gehört, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du willst, dass man dir den Weg frei macht. Du willst, dass man dich fördert. Du willst, dass man dich liebt. Dass man dich grüßt, zuvorkommt. Mach das zuerst den anderen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also das ist der liebe Gott einmal, da bist du und da ist der Nächste. Da ist die Trinität wieder da. Und das zeigt sich, ob wir wahre Christen sind oder nicht, ob wir was kapiert haben oder nicht. Du sollst mit allen versöhnt sein und mit allen auskommen können. Und wenn du nicht auskommst, dann wanderst aus. Verstehst du aber einfach, und so viel es an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. So viel es an mir liegt. Ja, wenn ich das nicht will, lasse ich stehen, bitte. Aber ich muss nicht jetzt hassen. Und Hass ist Gift für deine Seele, für deine Knochen, für deine Nerven. Da ärgerst du dich grün und blau. Weißt du, wir sollten Frieden haben. Meine Bibel sagt, seid Friedenstifter. Und die Frieden stiften, Frieden halten, die sind Kinder Gottes. Nur die Friedfertigen sind Kinder Gottes. Alles andere sind Heiden. Und schlimmer als die Heiden. Die Bibel redet davon. Ich habe nicht die Zeit dazu. Weißt du, Kinder Gottes sind Friedenstifter. Wer Streit anzettelt, Krieg will, trennt, um zu herrschen und stark zu sein und so weiter, die sind Teufelskinder, keine Gotteskinder. Gott segnet nicht Hass, Neid und Eifersucht und irgendwie falsches Zeugnis, was du dann über andere erzählst, was nicht wahr ist. Weißt du, du möchtest nicht verleumdet werden, verleumde auch andere nicht. Denk drüber nach. Demonstration der Kraft. Weißt du, und Macht Gottes. Das heißt, ich muss Mund halten. Und da brauchst du sehr viel Kraft, um deine Zunge in Zaum zu halten. Stille zu sein, nicht reden. Mach ein Schloss vor deinem Mund. So, die Demonstration der Kraft Gottes. Was ist das? Gott offenbart sich nur dort, wo Liebe ist. Wo Liebe herrscht. Schau die ersten Christen an. Weißt du, dann nützt dein bibelfester Glaube nicht die reine Wahrheit, wenn keine Liebe ist. Gott pfeift auf die reine Wahrheit. Gott, Glaube hört einmal auf. Hoffnung hört einmal auf. Zungensprache hört einmal auf. Alle diese Wunderwerke hören einmal auf. Das sind nicht die Kraftwirkungen, der Himmel meint. Die Kraftwirkung ist Liebe. Liebe bleibt. Alles andere hört auf. Die Urgemeinde wuchs, und solange sie Liebe hatten, sie waren ein Herz und eine Seele und so weiter, da wuchs die Gemeinde. Und sobald der Teufel einen Keil dazwischen treiben konnte, dass die plötzlich neidisch wurden, die einen auf die anderen, hat der Segen aufgehört. Sobald Egoismus kommt, weißt du, da wütete der Teufel. Und der Teufel fing an zu wüten in der Urgemeinde, bei den ersten Christen. Wir können uns von dem Heiligen Geist öffnen und wir können uns dem Teufel öffnen. Wir haben die Wahl. Solange sie keine Egoisten waren, solange sie einander dienten, füreinander da waren und so weiter, einander zuvorkamen, da floss der Segen Gottes. Aber sobald sie anfingen, Leute zu bevorzugen, der gefällt mir besser, den mag ich nicht, aber den, jenen. Und sobald sie das anfingen, hörte die Kraft Gottes aufzuwirken. Lies in der Bibel, da gibt es keine Zeichen und Wunder mehr. Gibt es keine Heilungen mehr. Lies mal Apostelgeschichte. Dann kommt Verfolgung. Dann kommt der Teufel und bedient sich ihrer. Dann wurden sie zerstreut. Da traten Schwierigkeiten und Streitigkeiten auf. Gott sieht das Herz, ob er Nummer eins bei einem ist oder nicht. Ob wir andere Götter haben oder nicht. Gott sieht das Herz. Weißt du, du kannst vormachen, im Tempel jeden Tag oder im Gottesdienst jeden Tag sein. Gott sieht, ob du in deinem Herz noch was anderes denkst. So wie ein Mensch denkt, so lebt er. Ob zuerst das Reich Gottes in deinem Leben kommt oder das Reich Gottes in der Ferne liefen, irgendwann auch mal kommt. So, was für Stellenwert der Herr in unserem Leben hat. Ob wir in allem treu sind. Gott sieht das. Weißt du, du kannst dem Herrn nichts vormachen. Er hat Augen wie Feuerflammen, steht in meiner Bibel. Der durchschaut alles, der sieht besser als die Röntgenstrahlen. Der durchschaut alles, der sieht, ob du den Zehnten bringst, ob das wirklich der Zehnte ist. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Verstehst du, Gott sieht das. Weißt du, mir geht's nicht ums Geld, aber Gott sieht, ob du das ehrlich tust oder nicht, oder aufrichtig tust, oder sagst, nein, ich bringe vom Netto, oder was weiß ich, noch vom Rest, wenn es noch was übrig bleibt. Gott sieht, ob du dein Gelübde bezahlst. Geschwister, das ist eine ganz schlimme Sünde im Volk Gottes. Viele Leute machen Gott so große Gelübde. Und wenn es darauf ankommt, vergessen sie alles. Bezahl dem Herrn dein Gelübde, steht in meiner Bibel. Gott sieht das, wie es mit deinem Gelübde aussieht. Ob du zu deinem Wort stehst oder nicht. Ob du zu deinem Taufbund stehst oder nicht. Von unserer Treue hängt der Fluss des Heiligen Geistes ab. Und ich habe euch versprochen, ich spreche über die Demonstration des Geistes und der Kraft. Wenn wir treu sind, ist Gott auch treu. So, mit dem Mund kann man sehr schön treu sein. Man kann sehr viel versprechen. Mittwoch, glaube ich, habe ich darüber gesprochen, der eine Junge, der sagt, Vater, ich gehe nicht und ging trotzdem. Und der andere sagte, ich gehe und ging nicht. Verstehst du? Und so können wir können Gott Versprechen machen und doch nicht innen drin entschlossen und überzeugt sein. Und stehen nicht zu unserem Versprechen, was wir versprochen haben. Weißt du, wir bekennen so viel mit dem Mund, aber nicht mit dem Herzen. So du mit dem Herzen glaubst und Munde bekennst. Gott demonstriert seine Kraft, wenn wir den Zehnten bringen, nur als Beispiel, in sein Haus, damit Brot die Fülle ist. Und dann heißt es weiter, und ich will aufschließen für dich die Fenster des Himmels. Das weißt du alles. Und bitte, Herr, schließ die Fenster des Himmels auf. Aber der liebe Gott sagt, bring mir meinen Zehnten zuerst mal. Mach das zuerst mal. Geiz, Habgier und Knauserei. Verstopft die Kanäle des Segens. Knauserei. Knauserei. Weißt du, Knauserei wirkt sich auf allen Gebieten des Lebens negativ aus. Wenn du knauserst, wenn du beim Sehen knauserst, wir haben als Familie mal, also mein Vater, als ich noch junge war, drüben in der Sowjetunion, mein Vater, es war wirklich ein schlechtes Jahr, ich weiß nicht, irgendwann in den 50er Jahren, es war so ein schlechtes Jahr, wir konnten keine Saatkartoffeln kaufen. Dann hat man die Kartoffeln geschält und die Schalen in die Erde gesteckt. Und wir haben uns dann gewundert, dass aus den Schalen keine gescheiten Kartoffeln gekommen sind. Und dann hat mein Vater gesagt, lieber wir hungern wir und wir sehen guten Samen. Wer an der Saat knausert, dann knausert Gott bei dem an der Ernte. Knausere nicht an der Saat. Sei großzügig, gib fröhlich, was du geben willst. Gott gibt. Weißt du, aber Gott erwartet, dass du auch ihm das gibst, was ihm gehört. Du musst Gott nicht Dinge geben, die ihm gar nicht gehören. Die kannst du für dich behalten. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die Gott nicht gehören. Die kannst du sagen, das ist mein. aber das, was dir gehört, der Zehnte, gehört dem Herrn. So, wir wollen die Demonstration der Kraft und des Geistes, wir wollen die Fülle Gottes erleben, aber wir bringen nicht den Preis auf. Ich werde nie vergessen, ich habe eine kleine Geschichte irgendwo gehört, muss wahrscheinlich in Schottland passieren oder im Schwabenland passiert sein. Entweder dort, also das kann nicht in Berlin passiert sein. So, die Geschichte war so, da ist die Oma, geht mit ihrer Enkelin in den Gottesdienst und da ist die Kapelle kalt, es war im Winter, die Heizung funktionierte nicht, der Pastor stotterte, gar nicht richtig angefangen, die Orgel war verstimmt, da war alles nur Mist, Mist, Mist. Und das Enkel, Kinder beobachten sehr gut, Kinder haben gute Augen. Die haben gute Augen. Dann, während die Oma so schimpft und meckert über alles, was die Gemeinde oder die Kirche war, oder der Gottesdienst war heute Sonntag, an diesem Sonntag, dann sagt sie, Omi, für 10 Pfennige kannst du nicht mehr kriegen. Für 10 Pfennige kannst du nicht mehr kriegen. Geschwister, wir sollten drüber nachdenken. Das Enkel hat die Wahrheit gesagt. Und diese Wahrheit gilt für viele Christen. Für 10 Kopeken, für 10 Cent kannst du nicht viel kriegen. Was kriegst du heute noch für 10 Cent? Nicht mal eine Briefmarke. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, steht in der Bibel. Das sind die Hauptsünden der Christen. Weißt du, das sind Dinge, Geiz. Und das blockiert den Segen Gottes, die Herrlichkeit Gottes einfach in unserem Leben. Gott muss uns geben und, weißt du, Gott gibt uns. Gott ist großzügig. Und jetzt kommt das Geben bei uns. Das Vergeben. Das Vergeben. Da ist auch Geben drin, aber Vergeben. Unversöhnlichkeit blockiert den Strom Gottes, gibt es Wackelkontakt bei uns. Und das ist ständig, geht Licht aus, blockiert alles und wird alles unterbrochen. Richtig vergeben, sich versöhnen. Kann man erst, wenn man mit Gott versöhnt ist. Vergib und es wird dir vergeben, heißt es im Vater unser. So wie wir unseren Schuldigen vergeben. Frag dich, wem habe ich noch nicht vergeben? Mit wem habe ich mich noch nicht versöhnt? Wen hasse ich? Wen kann ich nicht ausstehen? Weißt du, Gott hat dir so viel vergeben. Eigentlich dürfte Gott dich auch nicht ausstehen. Verstehst du? Eigentlich kann Herr Gott ist nicht verpflichtet, mich auszustehen. Paulus sagt, ich bin der größte Sünder. Aber das war Gnade, das Gott erwiesen hat. Saul, du sollst mir ein auserwähltes Werkzeug sein. Puh. Den Antichristen als Werkzeug einzusetzen, das macht der liebe Gott. Großzügig, Gnade. Man versöhnt sich aus Liebe zu Gott. Weißt du, ich versöhne mich nicht mit meinen Menschen oder Mitmenschen, nur weil der mir gefällt oder nicht gefällt und ich Frieden halten muss, das tue ich nicht. Weißt du, ich versöhne mich mit anderen Leuten nur aus Liebe zu Gott. Nur aus Liebe zu Gott mache ich das. Und Geschwister, und das muss, Gott muss an erster Stelle in unserem Leben sein. Was ich tue, soll ich aus Liebe zu Gott tun oder vergessen. Nur aus Pflicht, ich möchte mich mit dir versöhnen, vergiss es. Nein, ich versöhne mich aus Liebe zu Gott. Weil Gott auch den Nächsten liebt und auch den Nächsten in den Himmel bringen will und wird. Nicht, weil wir sie lieben oder lieben müssen. Nein, weil Gott sie geschaffen hat. Sie sind auch ein Werk Gottes. Und sie werden uns vor die Füße gelegt. Und jetzt überleg, was machst du damit? Und es ist komisch, du hast den aufgehoben, kommt schon der Nächste. Und du wirst mit den Städten Judäas nicht fertig, bis Jesus wiederkommt. Mit dem Versöhnen und Gutmachen und so weiter. Weißt du, unsere Nächsten, denen einfach Gnade schenken. Gott lässt es zu, dass sie uns hassen, dass sie uns böse sind. Gott lässt es zu. Und jetzt, wie reagiere ich darauf? Gott wirkt seine Macht und offenbart seine Macht an uns, wenn wir ihn als erstes an erster Stelle setzen und uns einfach versöhnen. Gott hat die Welt versöhnt durch Jesus Christus. Er hat viel mehr vollbracht. Gott hat die Welt durch Jesus versöhnt und wir müssen uns jetzt mit der Welt und Umwelt versöhnen. Du musst dich mit deiner Umwelt versöhnen, nicht nur mit deinem Bruder, Schwester in deiner Nachbarschaft, deiner Umwelt. Und die ist verrückt manchmal. Die Flugzeuge fliegen dir über dem Kopf, die anderen scheißen runter, verstehst? Weißt du, da gibt es die schlimmsten Sachen. Ich habe da in Süddeutschland einen Fall gehabt, das war schlimm. Die Nachbarin, früher gab es noch Nachttopf, hat einfach den Nachttopf zum Fenster runter rausgeschüttet. Und der Schwester vor der Nase. Und das hat gekocht. gelehrte Nacht auf mir vor die Nase. Und jetzt liebe deine Nächsten, bete für sie und segne sie. Weißt du, wir müssen mit der Welt uns versöhnen, mit der Schöpfung uns versöhnen. Die meisten sind nicht mit der Schöpfung versöhnt. Ja gut, bis 25 vielleicht. Aber dann, wenn es so auf 60 geht, weißt du, man wird älter, schwächer, kränklicher, gebrechlicher, dicker, was weiß ich alles, was so alles kommt. Und das gehört auch, das ist auch ein Teil der Schöpfung. Verstehst du? Dass plötzlich die Haare einem ausgehen, die Zähne rausfallen. Versöhn dich mit der Natur, weißt du, Lauf der Dinge. Da ist der gestorben und der gestorben und der gestorben. Sich mit dem Alltag aussöhnen, mit dem Leben aussöhnen, mit der Führung Gottes aussöhnen. Weißt du, Versöhnung ist eine ganz große Aufgabe. Das Wort der Versöhnung hat Paulus aufgerichtet und verkündigt. Und uns ist das Wort der Versöhnung gegeben, dass wir uns versöhnen. Versöhnen mit den Schwachen. Wie sagt Paulus, wenn einer schwach ist, bin ich gleich auch schwach. Verstehst du, mache ich auch gleich mit. Komm nachher darauf zu sprechen. So, sich versöhnen mit den Schwachheiten, auch deinen Handicaps, was du hast. Dass du stotterst oder über deine eigenen Füße stolperst oder was weiß ich, was du nicht kannst. Weißt du, sich versöhnen und dass wir nur aus seiner Gnade leben und dass wir da sind, das ist Gnade und Gnade und Gnade und weiter nichts. Und sich genügen lassen, auch wenn die Rente gekürzt wird und Hartz IV gekürzt wird. Einfach sich genügen lassen. Gott wird uns schon helfen. Irgendwie kommen wir mit Gottes Gnade durch und mit Gottes Hilfe durch. Dann werden wir halt hinstellen und wir werden über den Becher beten und Gott danken oder dann, ja, essen halt Gurken. Das ist auch mit sich versöhnen. Erst nach der Versöhnung kommt der Durchbruch, die Kraft Gottes in unserem Leben. Und da wird die Kraft Gottes übertragen. So, in dem Maße, wie wir uns versöhnt haben, in dem Maß demonstriert Gott seine Herrlichkeit und seine Macht in unserem Leben. Gott wird überall gesehen und erlebt. Also in jeder Kleinigkeit. Deshalb achte auf die kleinen Dinge in deinem Leben. Es ist kein Zufall. Es gibt keinen Zufall in deinem Leben. Auch wenn du dann sagst, das ist Zufall, Schicksalsschlag. Es gibt keine Schicksalsschläge und es gibt keine Zufälle. Gott hat überall seine Finger mit im Spiel. Nur nebenbei. Du erlebst Gott, du siehst, dass Gott da ist. Du musst nur bewusst werden, dass da war der Herr. Jeder Mensch ist von Gott geliebt und wird von Gott zubereitet. Wie heißt es einmal in einem Psalm, du hast mich im Mutterleib zubereitet. Nicht der Teufel hat dich im Mutterleib zubereitet. Der Herr hat dich im Mutterleib zubereitet. Plötzlich wachsen die Finger. Das Herzchen, das Füßchen. Verstehst du? Gott hat dich zubereitet im Mutterleib. Danke Gott dafür. Gott hat schon an dir gearbeitet, da warst du noch gar nicht auf dieser Welt. Verstehst du? Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Demonstration der Kraft Gottes. Und ja, und wir dürfen Gott dankbar sein, dass wir zur Welt kommen durften und dass wir überlebt haben bis heute. Das ist alles Gnade. Alles passiert nach Gottes Gesetz, nach Gottes Plan und Vorlage. Jeder Mensch ist ein Wunderwerk des Herrn. Und jeder, der Gott finden will, wird seine Werke sehen und erkennen. Und es ist so wichtig, dass du dann darauf eingehst, das war der Herr, der das gemacht hat. Und dann fängst du an, Gott zu danken. Gott, ich danke dir, dass ich noch 10 Finger habe. Verstehst? Stell dir mal vor, wenn der Daumen mal fehlt, was das bedeutet. Du kannst mir sagen, viel erzählen, dir fehlt ein ganzer Arm, Schwester. Das ist ja schlimm. Verstehst du? Was kannst du nur mit einer Hand tun, wie hilflos man ist und ohnmächtig man ist. Und da fehlt ein Glied. Aber du hast beide Hände. Danke Gott, dass es so ist. Und jetzt, was ich sehe, da in Gaza, da, wo die Kinder da Beine abgerissen werden, verstümmelt werden, das ist ja Katastrophe. Und da wächst eine ganze Generation von Verstümmelten auf. Und das sind auch Abrahams Kinder. Die Palästinenser. Die sind vielleicht eher Abrahams Kinder als die Juden, die da unten sind. Nur nebenbei. So, du hast uns zubereitet im Mutterleib. Und dann diese harten Schicksalsschläge. Denk drüber nach. Der Herr ist da. Er lässt Dinge zu. Wie auch immer. Kein Mensch kann sich entschuldigen. Ich hab's nicht gewusst. Ich hab's nicht verstanden. Du musst nur hinsetzen und zuhorchen. Hör, was er dir sagt. Jesus sagt, das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt. So, niemand kann sich entschuldigen, auch durch die Predigt. Also jeder hat mal von Gott was gehört. Es gab überall Prediger zu allen Zeiten, sind ausgezogen und haben verkündigt. Vielleicht waren es Katholiken, ist egal. Aber weißt du, die Leute haben das Evangelium gepredigt. Hier, da kam nach Deutschland ein Bonifatius und die Eiche da gefällt, verstehst? Und was ist da alles passiert in der Zwischenzeit hier in Deutschland? Die Reformation, da sind Kriege entstanden, Skandale hat es gegeben, Christenverfolgung hat es gegeben. Und je mehr Christenverfolgung es gab, desto mehr ist die Botschaft durchgedrungen. Gerade durch Schwierigkeiten und durch Verfolgung und Drangsal und Trübsal und Christenhass, Gott ist tot. Aber dann stehen Christen auf und sagen, nein, mein Gott lebt. Verstehst? Und dann gibt es Konfrontation und Kampf und irgendwas, was kommt durch? Ich habe in Moskau mal einen Schauspieler kennengelernt oder bin ihm begegnet. Der ist Christ gewesen. Aber in der atheistischen Zeit noch, in der gottlosen Zeit, wo ein Staatsatheismus gab, da hat er einfach sich Lust gemacht, hat sich über die Bibel lustig gemacht. Aber er war Christ. Hat sich über die Bibel lustig gemacht und sagt, schaut mal her, was die Christen glauben. Und hat das ganze Kapitel von der Bibel mit runtergelesen. Schaut, was sie für einen Unsinn glauben. Und die vielen Christen wussten, die haben alle mitgeschrieben. Verstehst du, weil es keine Bibel gab. Die haben mitgeschrieben, was der da vorgelesen hat. Und so wurde die Bibel von Hand abgeschrieben. Und der hat einfach sich lustig gemacht über die Christen. Aber er hat das bewusst gemacht. Unter der Leitung und Salbung des Heiligen Geistes. Leute, man muss klug sein und ohne falsch. Der sagt, schaut her, was die Christen glauben. Schaut her. Und dann liest er Psalm 23 und so weiter. Liest darunter, der Herr ist mein Hirte. Glaubt ihr das? Und dann kommt zum nächsten Abschnitt. Also die Bibel ist so voller komische Dinge. Und dann liest er das Evangelium. Da das ganze Evangelium übers Radio verbreitet. Und die Christen bis nach Sibirien haben alles abgeschrieben. Und ich habe solche Christen kennengelernt und die haben mir geschrieben, das ist meine handgeschriebene Bibel. Handgeschriebene Bibel. Die haben nicht nur die Bibel gelesen. Aber dieser Spötter, verstehst du, der war kein Spötter. Der wusste, was er tut. Der wusste, was er tut. Niemand kann sich entschuldigen. Auch nicht die Atheisten. Auch die Atheisten haben so viel Zeugnisse gehört in diesen Verhören von Christen, dass denen nichts anderes mehr übrig blieb, als zu sagen, entweder ist es wahr oder ist es gelogen. So, das Wesen Gottes, seine Art wird wahrgenommen, auf allerlei Art und Weise. Und so, es hängt davon ab, wie wir uns Gott öffnen, wie wir dem Vater öffnen, wie wir uns dem Sohn öffnen und wie wir uns dem Heiligen Geist öffnen. Es hängt immer von uns ab, unsere Offenheit. Und der Teufel versteht, unsere Augen zu halten, und selbst wenn Jesus neben einem läuft. Komisch. Gott will Menschen retten, aber da ist der Teufel, hat den Emmaus-Jüngern die Augen gehalten. Und erst als der Herr Jesus das Brot brach, wurden ihre Augen geöffnet. Der Teufel, Tradition, Judaismus, Katholizismus, Protestantismus, die ganzen Religionen halten uns die Augen zu. Das sind Dämonen, die uns die Augen zuhalten, dass wir Christus nicht sehen. Was? Und Jesus sagte, wisst ihr nicht, dass es Menschensohn gekommen ist, dass er leiden muss und verherrlicht werden muss und das und das und das. Demonstration der Kraft. Weißt du, Jesus kann neben dir laufen, die Kraft des Heiligen Geistes kann auf der anderen Seite neben dir laufen. Du kapierst nicht, es sei denn, du hast ein Draht dafür und dein Auge ist geöffnet. Und du erkennst, das ist Jesus beim Brotbrechen. Oh, das war doch unser Jesus, das hat er zuletzt gemacht beim Abendmahl. Verstehst du? Sie haben plötzlich Jesus erkannt am Brotbrechen. So, wie wirkt die Kraft Gottes in unserem Leben? Manifestation, Demonstration der Kraft Gottes. Sündenvergebung ist eine Demonstration der Kraft Gottes. Dass dir deine Sünden vergeben sind. Du, das ist eine Demonstration. Dass du heilsgewiss bist. Dass du sagen kannst, Jesus hat mir meine Sünden vergeben, heilt meine Gebrechen. Alles, was die Sünde in meinem Leben angestellt, verursacht hat, den Schaden, den er angerichtet hat, das ganze Chaos, die ganze Verstümmelung, mir sind meine Sünden vergeben. Und jetzt beginnt ein Heilungsprozess. Das ist eine Demonstration der Gnade Gottes. Der Heilige Geist ist der Helfer der Gläubigen, nur der Gläubigen. Der Heilige Geist, den Vater kann die Welt erleben und den Sohn kann die Welt erleben, aber den Heiligen Geist erleben nur die Gläubigen. Nur die, die an Jesus Christus glauben, die Jesus angenommen haben. Die Welt kann ihn nicht empfangen, heißt es, Johannes 14, Vers 17. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, weil sie Jesus nicht kennt. Die Welt erkennt ihn nicht, aber ihr, die Jünger da, kennt den, der bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dieser Heilige Geist ist der Geist, der uns durchhilft. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet reden und das heißt, ihr werdet sogar widersprechen. Ihr werdet auftreten und ihr werdet mutig sein, ihr werdet kühn sein, ihr werdet tapfer sein. Das sind die Auswirkungen des Heiligen Geistes, dass wir nicht mehr Weichlinge und Feiglinge sind und Angsthasen. Das ist die Auswirkung. Du stehst gerade und hebst die Nase hoch. Mein Jesus lebt, Halleluja. Verstehst? Das ist die Auswirkung der Kraft. Nicht nur, dass deine Maus nicht mehr zu dir kommt. Oder dass du einen Parkplatz findest. Weißt du, ich finde es manchmal töricht, da beten Christen um einen Parkplatz. Lieber Gott, schenk mir meinen Parkplatz oder dass ich einen Parkplatz für mein Auto finde. Der Parkplatz ist nicht so wichtig. Du musst selber Parkplatz suchen. Aber es gibt viel mehr geistliche Dinge, dass du Sündenvergebung hast, Frieden hast, Freude hast, Geduld hast, Selbstkontrolle hast, die Früchte des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hilft, der wird in euch sein und er wird bei euch sein, heißt hier im Johannes 14. Jede Durchhilfe in deinem persönlichen Leben, deshalb du hast Probleme und wenn du erlebst, wie Gott dich durchträgt, ist eine Demonstration der Kraft Gottes. Jede Kleinigkeit, jede Lappalie, jede Kleinigkeit, da stehst du da und weißt nicht, was koche ich, wie koche ich, was für ein Rezept verwende ich. Verstehst du? Und plötzlich kommt die Erleuchtung beim Kochen. Da brauchst du nicht gleich einen Bibelvers. Verstehst? Viele Leute, die gucken nur nach Bibelverse. Verstehst? Nein, du bekommst ja so und so viel und so viel Gramm und Milligramm. Verstehst du? Und das mischt durcheinander und schon ist ein neues Rezept entstanden. Der Heilige Geist hilft den Geretteten, hilft denen, die Jesus angenommen haben. Und zwar in Kleinigkeiten. In Kleinigkeiten. Der Heilige Geist hilft denen, die mit Jesus im Boot sind. Und bringt sie auf die andere Seite. Und er wird bei euch bleiben, ewiglich. Das ist der Heilige Geist. Noch mehr. Diese Demonstration der Kraft Gottes. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Stell dir mal vor, dass du heute so lebst, immer noch lebst. Und glaubst und Hoffnung hast auf ein ewiges Leben. Das ist ein Geschenk des Himmels. Kannst nicht für Geld kaufen. Gib nicht im Supermarkt. Der Heilige Geist gibt uns Zeugnis, gibt uns Bestätigung. Mach du das, das ist in Ordnung. Oder das ist nicht in Ordnung. Verstehst du? Der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit. Das ist die Demonstration des Geistes und der Kraft. Dass wir geleitet werden, dass wir Gewissheiten haben, dass wir Überzeugungen haben. Er gibt uns ein Zeichen. Weißt du, und du solltest offen sein für die Zeichen, die Gott dir gibt. Und Gott gibt uns Zeichen, Markierungen, Wegmarkierungen, dass du Durchblick hast und Orientierung hast. Es ist so wichtig, dass wir vom Geist geleitet werden. Und das ist für mich Demonstration des Geistes und der Kraft. Johannes 5, Vers 17. Jesus antwortete und sprach, mein Vater wirkt bis hier, bis an diesem Tag, und ich wirke auch. Und als der Heilige Geist kommt, dann wirkt der Heilige Geist weiter. Durch den Apostel Paulus, durch den Johannes auf der Insel Patmos. Der Heilige Geist ergänzt Jesus. Nicht ersetzt, ergänzt. So wie Paulus Jesus ergänzt hat, davon sprach ich gestern. Horcht euch diese CD an. Johannes 16, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut, dass ich weggehe von euch. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt auch der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber weggehe, will ich ihn euch senden, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Das ist auch eine Demonstration des Geistes und der Kraft. Ist nicht selbstverständlich, dass du den Heiligen Geist bekommst. Ist ein Gnadengeschenk. Der Heilige Geist ist Gnade. Verdienen kannst du den Heiligen Geist nicht. Bezahlen kannst du es sowieso nicht. Es ist ein Geschenk. So, und wenn er kommt, dieser Tröster, der Heilige Geist, wird er die Welt, der Welt die Augen auftun, dass sie sehen, dass sie die Sünde sind. Weißt du, dass du so empfindlich wirst, dass du so sensibel wirst gegen die Sünde, das ist auch ein Wirken des Geistes und der Kraft. Dass du sagst, ich pfui Teufel, mit der Sünde will ich nichts zu tun haben. Weg mit dir, Satan hinter mir. Weißt du, dass du das sagen kannst und denken kannst und dir das erlaubst, das ist auch eine Wirkung des Geistes und der Kraft. Wie geht's weiter hier? Und der Heilige Geist wird euch die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht und über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, das über den Fürsten der Welt kommt, über den Teufel. Alles, was Jesus nicht damals geschafft hat zu erklären und zu lehren, das erledigt der Heilige Geist jetzt. Stück für Stück macht Fortsetzung. Derselbe Geist macht unsere sterblichen Leiber lebendig. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Da kommen diese herrlichen Lieder. Die sind nicht irgendwo auf der Couch irgendwie von irgendeinem Liedermacher entstanden. Nein, die Leute haben etwas erlebt, etwas erfahren und sie haben dann getrieben vom Heiligen Geist diese Lieder geschrieben. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja. Gott arbeitet zusammen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie ergänzen sich gegenseitig. Weißt, Leute, wir werden nie verlieren, die Schlacht. Gott ist zu dritt. Und wir dazu, wir sind zu viert. Wir sind zu viert in der Schlacht. Wir werden schaffen mit Gottes Hilfe. Der Teufel ist allein mit seinen Dämonen. Und wir haben noch, beim lieben Gott, das sind noch Tausende und Abertausende von Engeln. Jesus hat alles in die Hände seines Vaters gelegt. Und der Vater hat ihn auferweckt. So, Gott arbeitet zusammen. Das ist die Demonstration der Kraft Gottes. Was der eine nicht schafft, schafft der andere. Was die Schöpfung, die nicht erklären kann, das erklärte Jesus. Und was dir Jesus nicht erklären kann, erklärte der Heilige Geist. Und offenbart und führt dich in die Tiefe. Gottes Art und Weise ist da, ist ersichtlich, wahrnehmbar. Alles, was existiert, das hat er gemacht, ist durch ihn entstanden. Und dazu brauchte Gott keine Belege und Beweise, auch nichts Schriftliches. Gott ist da, der Schöpfer aller Dinge, der Urheber aller Dinge. Jesus, der Retter, ist da. Der Heilige Geist, der Tröster, ist da. Preis Gott. Die ganze Fülle der Gottheit ist hier, und zwar durch Jesus Christus sogar leibhaftig zum Greifen, zum Fassen. Der fleischliche, traditionelle Mensch, der religiöse Mensch vernimmt nichts von Gott. Er weiß nicht, wovon ihr da redet, immer die ganze Zeit. Weißt du, der vernimmt nichts vom Reich Gottes. Ihre Augen wurden gehalten. Die haben geglaubt, der Messias muss zuerst mal die Römer wegjagen. Nein, der Messias musste zuerst mal sterben und dann auferstehen und dann verherrlicht werden. Die Demonstration Gottes müssen wir richtig verstehen, richtig einordnen. Die größte Demonstration Gottes war Jesus Christus selbst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das war die größte Demonstration aller Zeiten. Der Sohn Gottes, das Kreuz, das, wo Jesus starb. So, wer nicht begreifen will, wird es nicht begreifen, aber wenn der Heilige Geist die Augen öffnet, und ich bin Gott dankbar, weißt du, dass bei uns so viele Leute Christus begriffen haben und begreifen immer wieder ganz neu, er hat alles für mich getan, ich bin erlöst. Auch im Zeitalter des Antichristen, wo der Teufel alles verdunkelt, verdeckt, und verschmutzt und versaut, wo der Satan triumphiert, da werden uns die Augen geöffnet. Halleluja. Plötzlich erkennen wir mittendrin in der Lüge die Wahrheit. Verstehst nicht, aber so ist es. Weißt du, uns kann der Heilige Geist die Augen öffnen für das Reich Gottes, für biblische Wahrheiten, für den Willen Gottes und was auch alles ist. Und kann uns die ganzen Vorurteile wegnehmen, was wir über Gott haben. Da mittendrin, da erzählen die Leute Dinge, und plötzlich gehen dir die Augen auf, beim Brotbrechen, beim Essen. Beim Essen gehen ihnen die Augen auf. Wenn du richtig isst und die Mahlzeit segnest, das Wasser segnest, deine Medizin segnest, alles, was so in deinem Leben passiert, segnest. Jesus segnete und während des Segens gingen die Augen auf. Fang an, die Dinge deines Lebens zu segnen. Was du nicht verstehst, dieser Fremdling da aus Galiläa, der mit diesen Emmaus-Jüngern gegangen ist. Weißt du, sie haben nicht begriffen, dass es Jesus ist. Aber der Herr hat in seinem Herzen gebetet, O Herr, Vater im Himmel, Heiliger Geist, öffne doch den beiden Brüdern die Augen, dass sie sehen. Und dann beim Brotbrechen. Das tat er für dich. Jesus nimmt diesen Vorhang weg, zerreißt ihn und sagt, schau, da ist der Vater. Wenn du im Heiligtum bist, bist du im Allerheiligsten gleich. Dann musst du nicht noch irgendwo dazwischen dich stellen. Wer Jesus sieht, sieht den Vater, sieht den Heiligen Geist, sieht den Bruder, sieht die Schwester, sieht seine Nächsten, sieht die Schöpfung mit ganz anderen Augen. Als ich mich bekehrte, Leute, ich habe die Bäume noch nicht so gesehen, wie ich damals sah. Da war total alles anders. Die waren viel saftiger, viel grüner. Die Vögel zwitscherten. Weißt du, ich habe gedacht, wo bin ich denn? Weißt du, wenn wir uns bekehren, sind wir in den ersten paar Sekunden unserer Bekehrung im Paradies. Versetzt an himmlische Orte. Und dann kommt man nachher runter. In dem Alltag, in diese antichristliche Welt. Aber bei der Bekehrung, solange du noch so ein Baby in Christus bist, denkst du, mei, ist die Welt schön. Ich hätte jeden umarmen können. Sogar meinen ärgsten Feind. Ich habe gar nicht mehr gesehen, dass es die gibt. Und dann habe ich plötzlich gesehen, alle Menschen brauchen Jesus, müssen errettet werden. Und dann fing ich an zu missionieren. Weil plötzlich, weißt du, da wurden die Augen geöffnet, nicht nur für den lieben Gott, auch für die Welt. Und plötzlich habe ich gesehen, da ist so viel Lug und Trug in der Gesellschaft. Da ist so viel Schwindel, da hintergeht einer den anderen. Da macht einer dem anderen was vor. Weißt du, deine Augen werden auch geöffnet für die Ungerechtigkeiten, die da sind. Wenn Gott dir die Augen öffnet, siehst du das ganze Elend. So. Alle, die Verbindung mit Jesus haben, die erleben die Demonstration der Kraft der Gnade Gottes. Johannes 15, kannst nachlesen, die mit ihm verbunden sind. Wie Weinstock mit der Rebe. Plötzlich geht Saft in deinem Leben. Plötzlich wirst du saftig. Ja. Da kommt neuer, frischer Wein. Da erlebst du Heilung, da erlebst du Reinigung, da erlebst du Befreiung. Durch den Heiligen Geist, die Demonstration des Heiligen Geistes in deinem Leben. Gestern habe ich gesagt, und ich möchte die Predigt euch von gestern empfehlen, wärmstens empfehlen. Durch den Heiligen Geist und durch die Wiedergeburt sind wir Erstlinge in Christus. Weißt du, was das heißt? Erstlinge. Nicht Israel, sondern die Gläubigen, die Wiedergeborenen sind die Erstlingen, obwohl sie später gekommen sind. Weißt du, Gott hat immer den Zweiten erwählt, nicht den Esau, den Jakob. Nicht den Ismael, den Isaac. Weißt du, der Zweite ist der Erstling jetzt. Und du und ich, wir in Jesus Christus, wir sind die Erstlinge. Israel kommt nach fernen Liefen. Du kannst vergessen, gar nicht mehr wichtig. So wie du Esau vergessen kannst. Verstehst du? Die Offenbarung Gottes geht jetzt über die Erstlinge weiter. Du und ich, wir sind Erstlinge. Und das ist eine Demonstration der Kraft. Dass ich mich nicht da von den Israel-Fanatisten wie ihr den Kopf verdrehen lasse. Israel, nein. Ich liebe Israel, aber die sind nicht die Erstlinge. Wir sind die Erstlinge, die an Jesus glauben, die Jesus begriffen haben, die Jesus verstanden haben. Wir gehören zu dieser großen Schar, die niemand zählen kann. Eins werden mit Gott, mit sich selbst, mit anderen, dem Nächsten, mit der Welt. Das ist, was Gott in unser Leben hineingelegt. Und wir sind Erstlinge, die das kapieren. Wir sind die Ersten. Und selig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Die ist für die Erstlinge. Die Demonstration der Kraft Gottes. Das Größte kommt noch, wenn sich die Gräber öffnen. Du stehst auf dem Friedhof und plötzlich, da stehen Leute drauf und die gehen in den Himmel. Wenn sich die Gräber öffnen und wenn sie die Stimme Gottes hören. Die Demonstration der Kraft Gottes. Wenn du mit Gott eins bist, dann ist dein Leben nicht mehr langweilig. Da sagst du, oh lieber Gott, wenn ich nur 48 Stunden hätte. Ich habe noch so viel zu tun, da ist noch so viel zu erleben. Da muss ich noch so viel verstehen und begreifen. Du kniest dich rein. Weißt du, da wird es nicht langweilig. Du wirst nicht einsam. Du hast Vater, Sohn und Heiligen Geist bei dir. Mann. Das ist ein ganz aufs voll. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn Gottes Geist in dir ist, Gottes Kraft in dir ist, dann bist du kein Feigling und kein Weichling mehr. Kannst du Mutterseelen allein irgendwo stehen und auftreten? Dann kannst du nicht mehr verführt und angegriffen werden. Das ist Kraft Gottes in uns. Und nicht nur, ich glaube an Jesus. Das kann der Teufel auch. Der Teufel glaubt auch an Jesus. Der glaubt auch an das Wort Gottes. Der glaubt an den Herrgott. Der glaubt auch an den Heiligen Geist. Aber der dient denen nicht. Und das funktioniert bei ihm gar nicht. Er zittert sogar aus Angst vor diesen Dingen. Weißt du, wenn du in Gott bist und Gott in dir, dann haben die Dämonen dir bei dir nichts mehr zu melden. Esoterik und Spiritismus, Okkultismus, Magie und so weiter, die sind unter fernen Liefen. Der Stärkere ist in mir. Das ist Demonstration der Kraft. Können mir viel erzählen und so weiter. Aber ich glaube ganz was anderes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dann bist du nicht mehr geprägt und geformt von deinen Umständen. Kolosser 2, Vers 9. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt die ganze Fülle der Gottheit. Nur in Christus ist Gott zu finden. Nicht in irgendwelchen gnostischen Dingen, begreifen, verstehen, welchen irdischen Offenbarungen, Erleuchtungen, Träumen. Wenn du Jesus findest, wohnt die Fülle der Gottheit in dir. Weißt du, da geht es von Erkenntnis zu Erkenntnis. Wie beim Paulus, immer weiter. Jesus führt den ganzen Demonstrationszug Gottes an. Er vorne an wie eine Lokomotive und wir sind in den Waggons drin. Wir werden mitgezogen. Er führt die Demonstration an. Er geht vorne an und trägt die Fahne. Ihm kommt keiner gleich, keine Kirche, kein Guru, kein Papst, kein Priester, kein Heiliger. Er führt die Sache an. Die Sache ist dein Herr Jesus Christus. Durch ihn erfährt man Gott, den Himmel, das ewige Leben. Er gibt einem ein ganz anderes Leben. Er gibt einem das ewige Leben. Und das ist eine Demonstration der Kraft Gottes. Ich lebe nicht nur 50, 60, 70, 80 Jahre. Ich lebe ein ewiges Leben. Das habe ich jetzt bereits schon in der Tasche. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Wenn ich hier meine Augen zumache, wache ich drüben auf, sage ich, oh, wo bin ich jetzt? Aber dann plötzlich sehe ich ein Gesicht und dann sage ich, ja, den kenne ich. Das ist doch der Herr Jesus. Den habe ich hier gut gekannt. Und weil ich ihn kenne, werde ich dort im Himmel kein Fremdling mehr sein. Halleluja, kein Ausländer. Ich werde von ihm empfangen. Da wird für mich der rote Teppich ausgerollt. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Ihr wart über so wenig treu. Ihr habt es gut verwaltet und gut gemacht. Jetzt kommt euer Aufstieg. Ewiges Leben, das ist eine Demonstration der Kraft. Weil eines meiner größten Probleme war das Problem Sterben. Ich wusste, alle Menschen müssen sterben. Bei uns gab es eine Typhusepidemie im Ort. Ich habe da Leichen gesehen, meine Nachbarn, wie sie aufgereiht und abgewaschen wurden und eingesagt wurden. Ich habe gesagt, eines Tages bist du auch dran. Und es gehen so viele Epidemien rum. Die meisten Leute sterben aus Angst vor der Epidemie. Verstehst du nur nebenbei. Und diese Epidemie war da und eines Tages wird es mit dem Tod auch bei dir alles zu Ende sein. Aber Lob und Dank, seitdem ich Jesus kenne, hat der Tod die Macht verloren. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ewige Leben. Er, der an Jesus Christus glaubt, der lebt anders. Und zwar jetzt schon, nicht erst, wenn er gestorben ist. Der an Jesus glaubt, der denkt anders, nicht wenn er gestorben ist. Der an Jesus glaubt, benimmt sich anders, nicht wenn er erst gestorben ist. Der an Jesus glaubt, der erträgt alles ganz anders, nicht erst wenn er gestorben ist. Der an Jesus glaubt, der arbeitet anders, nicht erst wenn er gestorben ist. Weißt du, die meisten denken, erst wenn ich gestorben bin, dann bin ich bei Gott. Nein, jetzt fängt die Ewigkeit an. Heute, hier, um 11.30 Uhr. Ja, der an Jesus glaubt, der ist jetzt schon furchtlos. Der an Jesus glaubt, der geht jetzt neue Wege, nicht erst, wenn er gestorben ist. Und der an Jesus glaubt, der ist jetzt schon ein Freund Gottes und nicht erst, wenn er gestorben ist. Jetzt ist der Tag des Heils. Heute. Der Gläubige selbst ist die Demonstration dieser Kraft Gottes. Weißt du, jeder von uns ist eine wandelnde Ewigkeit. Aber im positiven Sinne, als Kinder Gottes. Wer in Gott sein Leben gefunden hat, in Jesus Christus sein Leben gefunden hat, der lebt jetzt ein ganz anderes Leben, ein einfaches Leben. Ein einfaches Leben. Du wirst getragen. Du weißt, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und das ist die Demonstration des Geistes und der Kraft. Herr, das übergebe ich dir. Ich werde mit diesem Kauz nicht fertig. Das übergebe ich dir. Verstehst? Das überlasse ich dir. Mach du das, Herr. Ich mache meine Hände doch nicht schmutzig. Dann soll der Teufel sich die Hände schmutzig machen. Aber nicht ich. Weißt du, wenn du Gott übergibst, dann wird Gott handeln. Und zwar in gerechter Art und Weise, wie er es für richtig findet. Verstehst nicht wie du. Du würdest ihm gleich die Pfanne auf den Kopf hauen. Aber er würde ganz vielleicht was anderes machen. Der würde ihn vielleicht wegnehmen und woanders hinführen. Da wird sich plötzlich jemand anders finden. Und was weiß ich, was der liebe Gott macht. Gott hat so viele Ideen. Schau doch die Schöpfung an. Gott ist nicht ideenarm. Er ist kreativ. Der Heilige Geist in uns, die Kraft Gottes in uns. Da verwirklicht sich Gott und realisiert sich der Himmel in uns, ihr Lieben. Dort, wo Gott in uns ist, der Heilige Geist in uns ist, weißt du, da wirken nicht mehr menschliche, irdische Kräfte, weltliche Kräfte. Nein, da sind himmlische Kräfte aktiv. Ewige Kräfte, Kräfte der Gnade. Da wirken heilende Kräfte, wenn Gott in uns ist. Das sind Lebenskräfte am Werk. Lebenskräfte. Nicht mehr die irdischen Kräfte. Weißt du, da musst du nicht mehr anstrengen. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Geheimnis, was Paulus entdeckt hat. Der Schlüssel für unsere Erlösung ist der dreieinige Gott, der seine Kraft in uns offenbart. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 2, ganz schnell. Auch ich, liebe Brüder, bin zu euch gekommen. Als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit, dass ich euch ein Geheimnis wüsste oder verkündigen würde. Nein, denn ich hielt es nicht für richtig, unter euch was zu wissen, als allein Christus, Jesus, den Gekreuzigten. Paulus kam nicht als Superstar, Theologe, Doktor, Professor sowieso. Nein, er kam ganz einfach und schlicht. Und ich war bei euch in Schwachheit. Gott demonstriert seine Kraft in Schwachheit, nicht in Stärke. Die Starken blamiert er alle nacheinander. Aber in der Schwachheit wirkt Gott. Halleluja. In der Schwachheit. Und ich war bei euch in Schwachheit und Furcht und mit großem Zittern. Paulus war auch sehr schwer krank, stückweise, dass er nicht einmal predigen konnte. Lies mal die Bibel oder mach mal die Bibelschule. Da habe ich die Themen behandelt. Mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredeten Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschen weiset, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Paulus sagt, ich kam zu euch menschlich, schwach, elend, kränklich, verprügelt, voller Beulen, voller Striemen, da gesteinigt, da wilden Tieren vorgeworfen, da Schiffbruch erlitten, so kam er zittrig, kam er zu diesen Leuten. Menschlich war ich schwach, elend und zitterte. Doch was ich euch sagte und predigte, das geschah nicht in ausgeklügelten Überredungsworten. Durch mich sprach der Geist Gottes. Rema-Worte, offenbarte Worte, die Gott ihm ins Herz gegeben hat. Ich erlebe immer wieder, manchmal komme ich nach vorne, muss vorher noch eine Tablette nehmen, weil ich Kopfschmerzen habe und so weiter. Und ich stehe vorne, vergesse ich alles und sage Amen, bin ich wieder der alte Mensch. Verstehst du? Während man dient, ist man stark, ist Gott mit einem, hilft einem und dann ist man erschöpft, muss man Mittagsschlaf machen. So geht es. Ja, und so war Paulus menschlich in Schwachheit, aber doch in großer Kraft, als er vorne stand. Und ich sage euch ein Geheimnis. Ich werde noch ein Geheimnis verraten, wie das so ist und warum das so ist. Damit wir verstehen, wenn du etwas im Namen Gottes tust, ist Gott mit dir. Und wenn du dein Werk getan hast, bist du wieder an deinem Platz da unten. Dann tun dir die Füße weh. So, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit gründet, sondern auf Gottes rettende Kraft. Paulus sagt, als schwacher Mensch trat ich vor euch mit Zittern und Angst. Wenn er die Juden da gesehen hat, diese Pharisäersekte, verstehst, die gleich mit dem Notizzettel alles aufschreiben, jedes Wort gleich auf die Goldwaage legen. Paulus sprach aus dem Herzen. Das war, was er tat, als Mensch, aus seiner Seele, aus seiner Beziehung zu Jesus. Er war von Jesus ergriffen. Er sagt nicht, dass ich ihn begriffen hätte, aber ich bin von Jesus ergriffen. Und von dem, was Jesus für ihn tat. Wir sind seine Zeugen. Das ist die Demonstration der Kraft Gottes. Wir stehen in seinem Namen, bezeugen den Heiligen Geist oder sagen die Worte, die der Heilige Geist uns gibt. Und der Heilige Geist überzeugt die Leute. Ja, ja, das ist so. Das ist so, das machen wir. Wenn wir nach Hause gehen, das machen wir. Weißt du, viele Leute, die kommen nicht nach vorne und bekehren sich. Die gehen nach Hause und machen's. Und das ist, was zählt. Es zählt nicht, was du vorne gleich proklamierst und sagst, das habe ich. Nein, die machen das. Und ich mag Leute und ich kenne Leute. Ich werde nie vergessen, ich habe in Heilbronn ein Ehepaar gehabt. Da kommt die Frau und sagt, könntest du für meinen Mann beten? Mein Mann ist nicht bekehrt. Der Mann war meistens hinten an der Tür und stand an der Tür und hat sie hergebracht und ist stehen geblieben, hat die Predigt angehört und so weiter. Und wir haben mal gegrillt, haben ein Grillfest gehabt und dann kommt er zu mir und sagt, Herr Matthäus, meine Frau glaubt nicht, dass ich bekehrt bin, aber ich bin bekehrter als sie ist. Ich liebe Jesus. Wissen Sie, aber ich kann das nicht so zeigen, ich kann das nicht so sagen, ich kann das nicht so outen und mich ausdrücken. Und das ist das Geheimnis. Aber ich lebe und man hat gesehen, er hat es ausgelebt. Er war Friseurmeister, Innungsmeister sogar in der Stadt. Und er hat überall von Jesus erzählt, aber ganz unkonventioneller Art und Weise, so wie Weltmenschen über Wetter und die Aktien sprechen und so weiter. Aber er sagt, weißt du, ich kann das nicht so machen wie meine Frau, aber ich tue es in meinem Herzen. Und das ist Beweisung des Geistes und der Kraft. Dass die Leute das im Herzen rüberbekommen und es im Herzen nachmachen und ausleben und verwirklichen. Paulus sprach also von der Kraft Gottes. Manche Christen, weißt du, die möchten immer gleich, oh, dass wenn sie beten, dass gleich die Städte wackelt. Verstehst du, wie die Christen da ausgepeitscht wurden und die Städte bewegte sich. Das wäre das Wirken des Heiligen Geistes. Nein, das ist nicht das Wirken des Heiligen Geistes, wenn die Wände wackeln oder der Turm wackelt und alles wackelt. Und alle schwanken. Weißt du, das Wirken des Heiligen Geistes, was es ist? Am nächsten Tag stehen wir sie wieder auf dem Marktplatz und predigen von Jesus. Obwohl der Rücken schmerzt. Sie predigen von Jesus. Sie lassen sich nicht unterkriegen. Sie haben nicht aufgegeben. Das ist die Wirkung der Kraft Gottes. Nicht, wenn die Wände wackeln. Weißt du, sie waren ermutigt und sie standen draußen und die Pharisäer und die anderen Juden, die konnten nicht fassen. Wir haben es doch ihnen verboten. Sogar unter Strafandrohung. Und die machen es trotzdem. Warum? Weil sie erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Das war eine Demonstration der Kraft Gottes. Dass man es trotzdem macht. Auch wenn es verboten ist. Geschwister, wir werden vielleicht auch noch lernen müssen. Christ sein und Gott dienen, Jesus nachfolgen unter Verbot. Es ist verboten, die Versammlung zu halten. Es ist verboten, in den Gottesdienst zu gehen. Es ist verboten, zu beten. Es ist verboten, an Gott zu glauben. Ja. Und wir machen es trotzdem. Weil der Heilige Geist uns erfüllt, dann muss die Städte nicht wackeln. Das brauche ich nicht dazu. Paulus erklärt im Wesentlichen, mein Leben ist eine Demonstration der Kraft. Mein Leben, das, was der Herr an mir getan hat. Gott konnte aus einem Antichristen einen Christen machen. Halleluja. Das hat Gott geschafft. Gott kann eine Person ohne Charisma nehmen und ohne dass er eine gute Stimme hat, richtig Deutsch sprechen kann. Gott kann einen Menschen nehmen, der der übelste Sünder noch ist, kann den umkrempeln und zu einem Missionar machen. Das kann der liebe Gott. Ambrosius, einer der Kirchenväter von Mailand, der war noch in der Welt, diente der Welt und so weiter. Und plötzlich hörte die Predigt des Evangeliums, bekehrt sich. Ein paar Tage später predigt er wieder. Verstehst? Und hat, so wie Paulus, weil Gott ihn berührt hat. Und wenn Gott einen berührt, dann kannst du nicht mehr anders. Paulus wusste, wer er in Christus war, dass er das alles gar nicht verdient hat, gar nicht wert ist, ein Zeuge Jesu Christi zu sein, ein auserwähltes Werkzeug zu sein. Aber er wusste, Gott ist bei mir. Heute Nacht stand der Engel des Herrn bei mir, hat er gesagt, bei der Überfahrt nach Rom. Die Hand Gottes ist auf meinem Leben. Das ist die Auswirkung der Kraft Gottes. Dass du in der stürmigsten Stunde, in der dunkelsten Stunde, in der schwierigsten Stunde, in der gefährlichsten Stunde den Engel Gottes siehst. Der Engel Gottes war heute Nacht bei mir. Nicht der Teufel. Der Herr war bei mir. Die Kraft Gottes demonstriert sich durch den, und jetzt bitte halte dich fest, ich muss noch ganz schnell diese Dinge bringen, sonst habe ich die Predigt verfehlt, glaube ich. Ich muss es sagen, euch weitergeben. Weißt du, die Kraft Gottes demonstriert sich, dass du bestimmte Sachen tust, nur als Schauspiel. 1. Korinther 4, Vers 9, der Apostel Paulus. Wir sind ein Schauspiel geworden, der Welt gemacht und den Engeln und den Menschen. Wir sind ein Schauspiel. Weißt du, Gott benutzt uns als Schauspiel. Bist du schon mal im Theater gewesen? Denk an die erste Theatererfahrung, wo du dort warst. Gott macht aus unserem Leben ein Theaterstück, ein Schauspiel. Und da in diesem Theaterstück, in diesem Schauspiel, offenbart sich die Kraft Gottes. Und du, was heißt offenbart? Du offenbarst die Kraft Gottes, indem du eine bestimmte Rolle spielst. Du bist auf der Bühne, trittst auf der Bühne, weißt du, dann ist das die ganze Welt dein Publikum, das Leben ist dein Publikum, deine Nachbarn, deine Freunde ist das Publikum. Und 1. Korinther 4, Vers 10, hier ist dann die Rolle vorgesehen, die du spielen sollst. Wir sind Narren um Christi willen. Unser Leben ist ein Schauspiel, richtig übersetzt heißt Theaterstück. Und unser Leben ist ein Theaterstück, nichts anderes, ist ein Schauspiel. Und wir sind die Narren, wir spielen die Rolle des Narren, des Verrückten, des Wahnsinnigen, des Nicht-Normalen. Verstehst? Ja, das ist was mit uns passiert. In den Augen der Welt sind wir als Christen, bitte versteht mich richtig, wir sind Dummköpfe. In den Augen der Welt. Erzähl doch den Leuten draußen in der Uni oder sonst wo. Erzähl, ich glaube an Jesus. Sagt er, wie kann man im 20. und 30. Jahrhundert an Jesus glauben? In diesem aufgeklärten Zeitalter. Paulus war ein super intelligenter Mann und spielt den Verrückten. Hör mir zu, halt dich fest. Ich will dir eine Botschaft rüberbringen. Paulus war einer der geistlichsten Leute, der heiligsten Menschen überhaupt. Ein leidgeprüfter, gereifter Mann Gottes, der sich selbst fest in der Kontrolle hat, schon als Pharisäer und jetzt als Christ erst recht. Weißt du, und Paulus lässt sich mit dem dummen Pöbel ein. Mit den Korinthern. Verstehst du? Und ich bin ein Narr. Ein Narr. Weißt du, ein Narr. Das ist die Demonstration der Kraft Gottes. Sich wie ein Narr behandeln zu lassen. Wie der letzte Dreck. Und alle glauben, sie sind so schlau. Und der Paulus kapiert nicht, weiß nicht, hat keine Ahnung, was da passiert, was da gespielt wird. Das ist Demonstration des Geistes und der Kraft, meine Lieben. In 2. Korinther nimmt Paulus hier die Korinther ein bisschen auf den Arm und lupft sie. Und sagt, weißt du, ich will mich jetzt auch mal rühmen. Ich will jetzt auch mich rühmen. Und ich könnte mich rühmen, wenn ich wollte. Ich bin das und das und das und das und das und das und das. Die fallen schon in Ohnmacht, wenn er das aufzählt. Wo er geboren ist, wo er studiert hat, aus welchem Stamm er kommt. Ich könnte mich rühmen, wenn ich wollte. Aber ich kann es auch für mich behalten. Und das ist die Kraft Gottes. Du kannst dich rühmen, kannst dich was einbilden, aber kannst auch sagen, na ja, komm, lass die reden. Lass die glauben an den Schmarrn, wenn sie wollen. Die Demonstration der Kraft Gottes ist, wir stehen auf der Bühne und das manchmal dreimal am Tag. Theaterleute stehen manchmal dreimal am Tag auf der Bühne. Und wir müssen den Schwachen spielen, den Geschlagenen spielen, den Gedemütigten spielen, den Misshandelten spielen. Ja, das sind die Rollen, die wir spielen müssen. Und das Publikum, das denkt, wir sind stark. Aber wir müssen da diesen Armen spielen, damit das Publikum sich fühlt, wir sind stark. Weißt du, die kriegen ein Gefühl. Wir müssen den Verachteten spielen, damit die Achtung bekommen. Wir müssen den Kranken spielen, damit die gesund werden. Wir müssen den Armen spielen, damit die reich werden. Wir spielen diese Rolle, wie man das macht und wie das vor sich geht. Wir sind diese Hampelmänner und Hampelfrauen. Du wirst gebeutelt, bekommst Schläge sogar unter der Gürtellinie, wirst verlästert auf der Bühne, alles. Entwürdigt, bestohlen, angespuckt, ausgezogen, getreten. Das alles passiert in diesem Theaterstück deines Lebens. Das spielt sich ab, damit an dir die Menschen die Kraft Gottes sehen. Mensch, was der Kerl da durchmacht, diese Dramas, die ganze die ganzen Tragödien. Paulus sagt, wir sind ein Schauspiel. Er ist in diese Rolle reingewachsen. Und deshalb predige ich hier, Geschwister, auch wir müssen in diese Rolle des Schauspielers hineinwachsen. Dass wir die Rolle durchspielen. Als gute Schauspieler. Wir machen das durch, dreimal am Tag. Wir sind die Demonstranten der Liebe Gottes, der Kraft Gottes, der Herrlichkeit Gottes. An uns wird gesehen, was man alles so kann mit Gott und Jesus und Heiligen Geist. Wir sind Gottes Vorführungsexemplare. Schau doch dir an. Lern doch aus dieser Geschichte. Du bist das Vorbild für andere Menschen in deiner Nachbarschaft. Paulus schreibt weiter im Korintherbrief. Wir sind ein lesbarer Brief. Nicht gelesen vom lieben Gott, der braucht keine Briefe. Aber gelesen von jedermann. Puh, das ist der Nächste da. Gelesen von jedermann. Durch uns spricht Gott, wirkt Gott, offenbart sich Gott. Und du darfst sicher sein, sobald, und ich weiß es, wovon ich spreche, sobald du auf die Bühne trittst, bist du nicht mehr derselbe Mensch. Jeder Künstler, der auf die Bühne trifft, der übernimmt irgendeine andere Macht ihn. Das, die Macht des Publikums. Verstehst du, gehst auf die Bühne und dich übernimmt der Heilige Geist. Wenn du in dieses Schauspiel hineingehst, übernimmt der Heilige Geist, da wirst du ganz anders, komisch. Ich kann das nicht erklären, aber es ist eine Erfahrung, ein Erlebnis, was Menschen, die für Gott auf die Bühne treten, die sind nicht dieselben. Sobald sie runter sind, sind sie wieder die Alten. Und die Salbung ruht wieder für die nächste Vorführung. Ja. Sobald du deinen Fuß auf der Bühne setzt, nur einen Schritt und der Vorhang sich öffnet, übernimmt dich die Kraft Gottes. Übernimmt dich der Heilige Geist, übernimmt dich ein anderer Geist, übernimmt dich die Gegenwart Gottes, Bruder, Schwester. Sobald du die Bühne betrittst, einen Schritt, und dann, wo es kein Zurück mehr gibt, übernimmt dich der Herr. Du wirst verblüfft sein. Wenn du einmal das erlebst, dann redest du nicht mehr so wie gewöhnlich, du bist ungewöhnlich, du bist anders plötzlich. Sobald du aber von der Bühne unten bist, bist wieder der schwache, kränkliche, gebrechliche Mensch, der die Hilfe Gottes braucht, dann sagst du, komm, Geschwister, betet für mich. Genau das Gleiche. Das war Paulus. Deshalb, er sagt, ich rühme mich der Schwachheit, wo ich ja dieses Theaterstück vorführen muss. Ich rühme mich der Schwachheit. Bist du schon in deine Rolle geschlüpft, Bruder, Schwester? Die Rolle, die Gott dir zugedacht hat, für dein Leben geplant hat, in deinem Drehbuch? Weißt du, die meisten Leute haben das Drehbuch ihres Lebens noch gar nicht richtig durchgelesen. Das ist ein Verhängnis, ein Problem. Deshalb sind wir so ängstlich und zaghaft und furchtsam, unentschlossen. Lies mal dein Drehbuch richtig durch, was da drin steht. Ich will, Herr, nicht diese Rolle, die du mir zugedacht hast. Ich möchte lieber ein Statist sein. Weißt du, mal durchlaufen, das ist alles. Aber da bist du nicht glücklich da drin, als Statist. Viele Christen wollen nicht die Rolle spielen, die Gott zugedacht hat. Sie wollen nicht mit den Riesen aufnehmen. Die haben Angst vor den Riesen. Trauen nicht zu dem lebendigen Gott. Weißt du, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Und das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern aus Kraft. Indem wir unsere Aufgaben bewältigen, unsere Probleme bewältigen, unsere Schwachheiten bewältigen und das durchleben wir mit Vergnügen. Unsere Ängste, unseren Kummer, unsere Traurigkeit, unsere Lasten, da packen wir und tragen wir da fort. Die negativen Gefühle, negativen Gedanken. Lies dein Drehbuch ganz durch, Bruder, Schwester. Und da steht am Ende ein Happy End. Halleluja. Lies Hebräer 11. Ein Happy End. Schau auf Jesus und da wirst du sehen, dieses Happy End. Hebräer 12. Schau auf Jesus und du wirst sehen, welchen Kampf er gekämpft hat, wie er gesiegt hat, wie er triumphiert hat, wie er überwunden hat. Wir kennen den Regisseur dieses Schauspiels, das ist Jesus. Er schrieb das Drehbuch, nach dem wir alle spielen. Und das dreimal am Tag. Weißt du, das, was Gott für dein Leben vorgesehen hat, das endet in unendlicher Freude. So wie beim Heiland. In einem unendlichen Sieg. Preis Gott. Die Demonstration des Geistes und der Kraft kommt nur, wenn du auf die Bühne gehst. Ein Schritt, nur ein Schritt. Fang an, was für Gott zu tun. Für Gott eine Rolle zu spielen. Irgendwo im Alltag, irgendwo in einer Situation. Und du wirst Wunder über Wunder erleben. Du wirst merken, wie eine Kraft dich trägt. Die Leute sind feige alle dann miteinander. Ich weiß, als ich auf der Straße predigte, ich habe hier wochenlang und monatelang auf der Straße gepredigt, da übernimmt dich eine Kraft. Die Leute haben Angst und Schiss, auf Deutsch gesagt. Der steht, wer weiß, vielleicht hat Bodyguards. Und wir haben alle Bodyguards als Kinder Gottes. Wenn wir auf die Bühne treten, Lob und dann lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Und Gott sagt, ich will euch tragen bis ins hohe Alter. Ich will bei euch sein. Ich will euch segnen. Und ihr sollt ein Segen sein. Halleluja. Vater, ich danke dir für die Botschaft heute Morgen, das, was du mir gegeben hast. Es lohnt sich, Jesus, dir zu vertrauen, bis wenn wir mal bei dir sind. Wir haben alle das ewige Leben, das ewige Glück, ewigen Frieden, ewige Freude. Halleluja. Und du demonstrierst die Kraft Gottes in unserer Schwachheit. Herr, und wenn wir schwache Menschen unter uns haben, du segnest sie ganz besonders jetzt. Und lass, dass sie der Rolle nicht weglaufen, die Rolle nicht abgeben und andere in diese Rolle treten. Nein, sie sollen die Rolle spielen, die du ihnen zugesagt hast. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist gegenwärtig jetzt und du segnest uns. Amen.